Die Idee mit der Kindergeschichte ist mir erst nach meiner Predigt gekommen, deswegen geht es jetzt nicht um die Dreieinigkeit weiter. Aber wir können uns das ja mal merken. Vielleicht mache ich ja noch mal eine Predigt zum Thema Dreieinigkeit. Aber ich habe gehört, letzten Sabbat gab es eine sehr gute Predigt zum Thema Heiligen Geist hier in der Gemeinde. Habt ihr ja auch schon mal eine kleine Verbildlichung dazu bekommen. Okay, anderer Gedanke, anderes Thema. Ist euch das schon mal so gegangen, mir auf jeden Fall schon ganz oft, dass jemand kommt und sagt, ach, du bist Adventist, ja, was ist denn bei euch anders als bei den anderen Christen? Habt ihr schon mal gehört, ne? Das ist irgendwie so fast immer die erste Frage. Also wenn dann irgendwann rauskommt, dass man eben nicht zu einer der bekannten großen Kirchen gehört, was ist denn bei euch anders? Und die, was antwortet ihr denn dann? Erwachsenentaufe, sehr gut. Was gibt es da noch für Ideen? Was fällt uns als erstes ein? Na, Sabbat natürlich, klar. Aber ihr merkt fest, ich finde, ihr seid sehr schlaue Menschen. Ihr habt schon mal gut reagiert, weil ihr nachgedacht habt, was ist denn von Bedeutung, was anders ist. Aber wenn man ganz ehrlich ist, was kommt dann relativ schnell raus? Wir essen kein Schweinefleisch. Das war früher. Oh, das ist schön. Das freut mich. Wir trinken keinen Alkohol. Also das gibt mal einen, Entschuldigung, wenn ich das erzähle hier von da vorne, einen etwas despektierlichen Witz über Adventisten. STA steht für Schweinefleisch, Tabak, Alkohol. Das wir natürlich nicht nehmen. Aber das ist eigentlich nicht so gut. Und ich glaube, unser Gefühl ist an der Stelle schon ganz richtig, dass wir sagen, ja, das sind schon Dinge, die uns unterscheiden, aber eigentlich sind das Äußerlichkeiten. Und das, was uns ja auch, was uns ja wichtig ist, ist ja das, was im Kern ist, was der Gehalt ist. Übrigens, wir brauchen nicht so traurig darüber sein, sollte uns das immer mal wieder so gehen. Das ging zu allen Zeiten so. Auch in der Bibel gab es diese Problematik zwischen diesen Äußerlichkeiten und den zentralen Dingen. Und dass man manchmal ein wenig durcheinander geraten ist an diesen Punkten. Wir feiern heute Abendmahl. Und ich finde, es ist eine sehr wichtige und auch bedeutende Frage, dass wir für uns klären, was machen wir hier eigentlich? Ist das ein schönes, besonderes Fest mit besonderen Formen? Die haben alle ihre Bedeutung und alle ihre Richtigkeit. Aber da gibt es ja auch einen Inhalt. Und worauf fokussieren wir uns? Was ist uns wichtig? Muss die Form stimmen oder der Kern? Naja, wenn ich die Frage so stelle, weiß jeder, dann muss man immer der Kern antworten. Es geht natürlich immer um den Inhalt. So ein bisschen wie Martin und Atjom das gewusst haben, im Zweifelsfall, Jesus ist immer richtig. Aber wir wollen uns schon ein bisschen selbstkritisch hinterfragen an dieser Stelle. Ich habe einen Text rausgesucht für diese Predigt, der durchaus provokant ist und eigentlich kein Abendmahlstext ist. Und uns trotzdem hilft bei der Frage Form oder Inhalt. Und zwar Römer 14, Vers 17. Römer 14, Vers 17. Und dort lese ich, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Kein Abendmahlstext, aber Form oder Inhalt, Äußerlichkeiten oder Inhalt. Tatsächlich ist es noch nicht einmal ein Text primär um die Frage von Lebensstilthemen. Ja, es klingt ja ein bisschen, es fordert uns ein bisschen als Adventisten heraus an dieser Stelle, nicht wahr? Aber ich habe vor ein, zwei Jahren schon mal über das ganze Kapitel gepredigt und die Kernbotschaft, der Drive, den Paulus in diesem Text hat, ist eigentlich, wie gehen wir mit der Unterschiedlichkeit untereinander um? Das ist eigentlich sein Thema in diesem Kapitel. Und die wichtigste Aussage, wenn man so ganz kurz in Kürze zusammenfassen möchte, wäre so der zweite Teil von Vers 5. Ein jeder sei sich seiner Meinung gewiss. Wir verurteilen einander nicht in unseren Unterschiedlichkeiten, gerade wo es um Äußerlichkeiten geht. Essen und Trinken und gibt viele Dinge, die vielleicht mehr Randfragen sind. Zündet man Kerzen an oder nicht oder was auch immer. Es gibt so viele Äußerlichkeiten, wo wir einander in Großzügigkeit und Güte begegnen sollen. Wie gesagt, man könnte jetzt an diesem Text hier ganz spannende adventistische Themen aufspannen. Die möchte ich gar nicht betrachten. Aber Essen und Trinken sind an dieser Stelle ein Symbol für Äußerlichkeiten. Das sind Dinge, die wir tun. Wir entscheiden, was auf den Teller kommt. In unserem Land, in anderen Ländern hat man vielleicht nicht die Möglichkeit dazu, aber wir haben die Möglichkeit auszuwählen. Das sind Dinge, die wir beeinflussen können. Und dementsprechend ist es auch etwas, was einem schnell auffällt, wenn man den Lebensstil eines Menschen sieht. Das ist ja nun mal von außen sichtbar. Du bist auf einer Party und sagst, nein, danke, kein Alkohol. Erfreulicherweise gibt es das heutzutage auch von anderen Menschen immer häufiger. Aber wir sehen ja auch Tendenzen in unserer Gesellschaft, die keineswegs immer in Richtung keine Drogen, kein Alkohol gehen. Gerade erst neulich ein Gesetz rausgegeben zum Thema Cannabis-Legalisierung. Wäre auch ein spannendes Thema. Ja, also so selbstverständlich ist es nicht, gesund zu leben und gesund auf sich zu achten. Und dementsprechend ist es auch in Ordnung, dass wir da auch Wert drauf legen. Aber natürlich wünschen wir uns, dass wir einen anderen Markenkern haben. Und da gefällt mir die Frage, die Wolfgang vorhin gestellt hat. Wenn du an Jesus denkst, was für Bilder kommen dir? Und da kamen uns keine Bilder wie Essensteller oder sowas, nicht wahr? Da sind wir am Kern dran, da sind wir am Herzen dran, an unserem Glauben. Und das ist genau die Frage, die ich gerne im Bezug auf das Abendmahl mit uns heute durchdenken möchte. Was prägt ein Abendmahl? Da haben sich ganz viele Leute so viel Mühe gegeben. Das finde ich total wertschätzend und toll. Ja, es ist schön gestaltet, liebevoll vorbereitet, gebacken, das Brot, der Gottesdienst gestaltet. Das ist wichtig. Aber ist es das, was unser Abendmahl ausmacht? Auch wenn es enttäuschend ist, nein. Es sind nicht die Form und Tradition oder dass hier vorne eine besondere geweihte Person jetzt dieses Abendmahl mit euch zelebriert, sondern es geht um den Kern. Es geht um die Frage, die Wolfgang euch vorhin gestellt hat. Wenn du auf Christus schaust, was siehst du? Was berührt dich? Christus und sein Opfer. Das feiern wir. Sein Handeln durch den Heiligen Geist an uns, das wollen wir erleben. Und mit dem Text, den wir gelesen haben, können wir sagen, wir sehnen uns nach Gerechtigkeit in Christus. Wir haben Frieden mit Gott. Und wir wollen Freude in der Gemeinschaft mit ihm und untereinander erleben. Und insofern ist das ein Abendmahlstext, weil er doch den Kern des Abendmahls berührt. Lass uns einmal diese drei Stichworte anschauen. Gerechtigkeit. Der Text sagt ja im Kern, das Reich Gottes ist Gerechtigkeit. Wenn ich das Stichwort so an dieser Stelle höre, dann erinnert mich das an die Bergpredigt. Jesus sagt, relativ am Anfang der Bergpredigt, dass wir eine bessere Gerechtigkeit brauchen als die der Pharisäer. Das steht in Matthäus 5, Vers 20. Gerechtigkeit ist ein ganz zentraler Gedanke, in unserem Verhältnis zu Jesus. Und wenn Jesus sagt, wir brauchen eine bessere Gerechtigkeit als die der Pharisäer, dann geht es genau um diese Frage, worauf beruht die Tatsache, dass wir Gerechtigkeit empfangen und erfahren? Sie beruht eben nicht auf das, was ich tue, auf eigene Anstrengung, sondern sie ist von Christus verliehen. Du, der du heute hier sitzt und Jesus deinen Herrn nennst, du bist gerecht gemacht worden. Das ist schon fertig, weil Jesus am Kreuz für dich starb. Was wäre Reich Gottes, was wäre Glaube ohne diese verliehene Gerechtigkeit, ohne eine Rechtfertigung, die in Christus besteht? Das wäre Etikettenschwindel. Denn Jesus entfaltet das ja an vielen Stellen, wo er sagt, werft all eure Sorgen auf mich, ihr braucht keine Sorgen zu haben, ihr seid in mir geborgen. Ja, aber wie sollte ich das, wenn ich nicht Gerechtigkeit empfangen hätte? Wie sollte ich meine Sorgen bei Jesus loslassen, wenn es von mir abhinge? Es wäre doch immer diese eine Frage noch da. Reicht das, was ich getan habe? Bin ich gläubig genug? Treu genug? Konsequent genug? Aber unsere Gerechtigkeit hängt nicht von uns ab. Es hat mal jemand gesagt, das Christentum ist eine Religion der drei, nicht der drei Buchstaben, sondern der fünf Buchstaben. Das kann man sich auch ganz gut merken. Drei Buchstaben, das ist das Wort tun. Zählt das, was wir tun können? Das wäre Essen und Trinken bestimmen. Das wäre sich an Gesetz und Norm halten. Das ist das, was ich tun kann. Aber meine Rechtfertigung, mein Stand vor Gott hängt an den fünf Buchstaben. Getan. Nämlich das, was Christus längst getan hat. Er ist ans Kreuz gegangen, freiwillig. Obwohl er ohne Sünde war, ist er uns zur Sünde geworden. Er ist nicht am Kreuz geblieben, er ist auferstanden. All das hat Christus getan, ohne dass ich auch nur ein kleines bisschen dazu tun könnte. Und ich muss nichts dazu tun, weil das, was Christus getan hat, reicht, um gerettet zu werden. Und deswegen ist dieser Eintritt in das Reich Gottes, dieses Ja zu Jesus, eine so große Herzensentlastung. Ich kann mich so fallen lassen, ich kann so befreit sein. Es gibt das Reich Gottes, von dem hier geschrieben ist, nur weil Christus uns seine Gerechtigkeit aus Gnade geschenkt hat. Wir schauen auf Christus, auf das Kreuz und das, was ich dann sehe und was wir empfangen, ist Gerechtigkeit, Rechtfertigung. Das Reich Gottes ist aber auch Friede. Der Friede folgt unweigerlich aus der Gerechtigkeit in Christus. Und da gibt es noch einen wunderschönen Text, auch im Römerbrief, Römer 5, Vers 1. Und der bindet das unmissverständlich zusammen. Paulus sagt dort, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Weil wir gerechtfertigt worden sind, weil das allein auf dem basiert, was Christus getan hat, können wir echten Frieden empfangen und erleben. Frieden ist auch eine Frage von Äußerlichkeit und Inhalt. Es gibt diesen Frieden in dieser Welt und wir leben in einer Welt voller Krieg und Gewalt. Und wir sehnen uns nach einem Frieden und wir sehen, wir kriegen es nicht hin. Und selbst wenn es irgendwo jemand mal hingekriegt hat, es ist doch allermeistens nur ein Friedhofsfrieden. Also man haut so lange aufeinander, bis einer sich nicht mehr rührt. Und das nennen wir dann Frieden? Das ist kein Frieden. Das ist Tod. Und dann gibt es manchmal so einen Scheinfrieden. Das kennen wir auch. Wir tun so, als wäre alles fein und schön. Gibt es auch in Gemeinden. Man lächelt sich freundlich an, man sagt kein böses Wort, aber im Kern interessiert es mich nicht die Bohne, wie es dir geht. Obwohl ich es frage, wie geht's dir? Aber bloß nicht, dass du dann antwortest. Ja, kennt ihr das? Das ist ein Scheinfriede. Das ist auch wieder Etikettenschwindel. Denn Ignoranz und Desinteresse ist kein Frieden. Ganz anders der Frieden, den Christus uns schenkt, hier an dieser Stelle. Das ist ein Frieden mit Substanz. Jesus, worin besteht dieser Frieden, den Jesus uns gibt? Der besteht in den Worten, liebe deinen Nächsten. Jesus sagt sogar, liebe deine Feinde. Da merken wir, okay, da bin ich mit meinem Tun raus. Das krieg ich alleine nicht mehr hin. Ich kann meine Feinde ignorieren. Das kriege ich hin. Aber lieben? Erfreulicherweise hängt meine Rechtfertigung nicht davon ab, ob ich das hinkriege, sondern auch das ist ein Geschenk Gottes an uns. Frieden bedeutet, nicht nur dem anderen nichts Böses mehr zu wollen, sondern das Gute für den anderen zu wollen. Denn genau so geht Jesus mit uns um. Denn sein Friede heißt nicht nur, die drohende Todesstrafe für dich wurde aufgeschoben oder aufgehoben, sondern heißt, du bist in eine heilvolle Ordnung, eine liebevolle Beziehung eingebunden worden. Du hast die Chance, mit dem Schöpfer des Universums in Kontakt zu treten und zu leben. Und zwar in Frieden. Dieser Friede, der steht nicht in unserer Macht. Den kann nur Gott bewirken. Und so ein Frieden, den gibt es nicht umsonst. Das ist ein hartes Wort, oder? Ich habe eine kleine Geschichte für uns. Wie immer im Herbst gab es Ärger mit den Nachbarn. Wegen des alten Kirschbaums, der im Garten steht. Papa sagt, wir müssen den Kirschbaum fällen. Mir ruft entsetzt, unseren Kirschbaum? Der stört doch nicht. Papa lacht bitter auf. Ja, uns stört er nicht. Aber den Nachbarn. Wegen des Herbstlaubes. Und deshalb muss unser Baum sterben. Nur weil ein paar Zweige über den Zaun ragen, mir ist sauer. Naja, meint Mama, es ist schon ärgerlich, wenn so ein Nachbarsbaum Arbeit macht, nicht wahr? Und Papa sagt entschieden, ich will meinen Frieden mit meinem Nachbarn haben, der Baum kommt weg, basta. Mia kämpft mit den Tränen. Was hat denn ein Baum mit Frieden zu tun? Außerdem kann sie in der Kirschbaumecke immer so schön spielen. Sie träumt dort, sie kann dort nachdenken. Das ist so ihr Platz und den sollen sie jetzt verlieren? Und was würde aus den Tieren werden, die im Baum wohnen? Müssen die dann auch sterben? Letztes Jahr hat eine Amsel dort gebrütet. Wo soll sie nächstes Jahr ihr Nest bauen? Mia sagt, das ist ein falscher Friede. Der ist nicht richtig. Tja, sagt Papa, Friede hat eben einen hohen Preis. Und darüber denkt Mia lange nach und dann hat sie eine Idee. Wäre es auch ein Frieden, wenn der Baum nicht sterben würde? Und ich dafür jeden Tag das Herbstlaub im Nachbarsgarten wegkehre? Dann würde der Baum, wie gesagt, nicht sterben. Und der Friede wäre zwar auch teuer, aber nicht ganz so teuer. Das ist eine gute Idee, freut sich Mama. Wir sollten mal mit dem Nachbarn reden. Papa nickt und Mia ruft, so mag ich den Frieden leiden. Und dann gehen Mama, Papa und Mia mit ihrem Friedensangebot zum Nachbarn rüber. Ich gestehe, es passt nicht ganz in mein Bild von Tun und Getan, weil Mia natürlich schon was tun muss. Aber dieser Friede kostet was. Er kostet Mia Arbeit. Unser Friede kostet auch etwas. Er kostet vor allen Dingen erst einmal Jesus das Leben. Und das ist der Grund, warum wir heute Abend mal feiern. Weil wir Frieden mit Gott haben. Aber ohne Gerechtigkeit kann es keinen echten Frieden geben. Und ohne Jesu Opfer gibt es keine Gerechtigkeit. Und doch lernen wir von Jesus, dass auch unser Friede untereinander uns manchmal ein bisschen was kosten darf. Es kostet uns zumindest schon mal recht zu haben. Wenn wir auf das Kreuz schauen, Wolfgang, dann sehe ich den Gekreuzigten, dann sehen wir aber vor allen Dingen Gerechtigkeit und wir empfangen Frieden. Frieden mit Gott. Und weil wir Frieden mit Gott haben, können wir auch Frieden mit uns selber haben. Und wenn wir Frieden mit Gott und uns selbst finden können, dann finden wir auch einen Weg, Frieden mit unserem Nachbarn zu schließen. Sei es, um den Preis ein bisschen Herbstlaub zu fegen. Aber das Reich Gottes, sagt Paulus, ist nicht nur Gerechtigkeit und Friede, es ist auch Freude. Wer Gerechtigkeit und Frieden erlebt, der wird mit Freude erfüllt. Wenn du Frieden im Herzen hast, dann wird das Leben leichter. Wenn du Frieden mit deinem Nächsten hast, dann ist es nicht mehr so schwer zu lächeln. Das Reich Gottes ist Freude. Und damit merken wir auch, Freude folgt letzten Endes oder bedingt auch eine gewisse Grundhaltung in meinem Handeln Gott gegenüber. Die Gesetzlichkeit, das Tun, hat keinen Raum mehr, wenn wir von Freude reden. Denn dieses gesetzliche Denken, das kennt die Worte, du sollst, du darfst nicht, streng dich mehr an und immer die Frage, habe ich genug getan? Das Reich Gottes basiert auf der Tatsache, dass du geliebt und angenommen bist, wie du bist. So wie du bist. Du musst nicht erst etwas anders machen oder tun. Du bist durch Christus gerecht gemacht worden. Du bist frei vom Zwang und der Sünde. Im 2. Korinther 5, Vers 17 sagt Paulus, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Du bist von Gott zu einem neuen Leben, zu einem neuen Handeln auch gemacht worden. Man muss da diesen Text besonders auf die Zeitform achten. Da steht nicht, ist jemand in Christus, dann wird er mal eine neue Schöpfung. Da steht auch nicht, der sollte eine neue Schöpfung werden. Da steht, wer in Christus ist, der ist eine neue Schöpfung. Das ist deine neue Realität, in der du lebst. Du hast Frieden mit Gott. Du hast ein freies, ein erneuertes Herz bekommen. Und daraus folgt Freude. Freude im Glauben, Freude miteinander. Freude in Christus. Aber Freude in Christus ist kein Dauergrinsen. Auch Christen kennen Leid und genug von uns kennen das, haben das erlebt, am eigenen Leib oder in der Familie. Wir wissen, dass als Christen das Leben nicht nur eitel Sonnenschein ist. Das ist hier auch nicht gemeint. Sondern es geht um eine Freude, die von innen herauskommt. Eine tiefe Grundhaltung der Freude. Die weiß, Leid und Schmerz sind nicht endgültig. Diese Freude basiert darauf, dass wir wissen, wir sind nicht allein, selbst wenn ich mich in diesem Moment vielleicht allein fühle. Es sind nicht die äußeren Umstände, die mich erfreuen, sondern Christus tut das von innen heraus. Wenn ich das Kreuz anschaue, erfüllt Freude und Dankbarkeit mein Herz. Das haben ganz viele von euch gesagt. Das ist eure Erfahrung. Aber das ist keine Partystimmung. Wenn ich das Kreuz anschaue, habe ich nicht Party, aber Frieden und Freude im Herzen. Es gibt einen Unterschied zwischen dieser Partyfreude, dieser Lustigkeit, könnte man sagen, das Lustigsein und dieser echten Freude. Ein kleines Bild dazu. Wenn ich einen Fingerhut voll Benzin nehme und schütte ihn in den Tank des Autos, dann bewegt sich der Motor einmal und springt an und das ist lustig. Und dann ist wieder vorbei. Wenn ich aber den Tank so voll habe, dass ich damit hunderte von Kilometern fahren kann, bis ich wieder zu Hause bin, dann ist das Freude. Christus vermittelt uns eine Freude, die für unsere ganze Lebensreise ausreicht. und uns hilft, richtig ans Ziel zu kommen, während wir Menschen meist nur ein Stückchen Lustigkeit erzeugen können. Das Reich Gottes und das Abendmahl. Sie bestehen nicht in äußerlichen Handlungen, selbst wenn diese biblisch begründet und richtig sind. Sie machen nicht das aus. Das, was wir heute hier feiern, basiert auf der Erlösung und der Gerechtigkeit durch Christi Blut. Dieser Gerechtigkeit folgt Friede mit Gott und untereinander. Und wer das erlebt, der wird mit Freude erfüllt. Unsere Freude, die sich auch in der Abendmahlsfeier eben ausdrücken soll, ist nicht das Ergebnis unserer Anstrengung, sondern Gottes Geschenk für dich heute durch den Heiligen Geist.